wir feiern ja heute wieder Abendmahl und ich habe mal dann im Gebet überlegt, vielleicht möchten wir mal das über Abendmahl sprechen in Verknüpfung mit der Ewigkeit. Ich persönlich bin in den letzten 3 Wochen sehr mit der Ewigkeit konfrontiert, weil in meinem direkten Umfeld sind 4 Leute gestorben. Mein alter Freund Del Penna, der Pastor aus Niederoberstein, ist überraschend gestorben. Ein ehemaliges Gemeindemitglied, auch ein Freund von mir ist gestorben, meine Schwiegermutter und dann noch unser direkter Nachbar. Also so langsam, denke ich, ist mal jetzt genug mit den ganzen Todesfällen. Aber jedes Mal, wenn jemand stirbt, sind wir mit der Ewigkeit konfrontiert und das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich möchte mal mit einem Vers beginnen, der jetzt nicht unmittelbar übers Abendmahl spricht, aber es ist mein Lieblingsvers in der Bibel, das steht im Johannesevangelium 17, Vers 3. Und das ewige Leben zu haben, heißt, dich zu kennen, den einzigen wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Jesus hat diese Worte kurz nach dem ursprünglichen Abendmahl gesprochen, an seinem Gebet an den Vater. Und wie gesagt, für mich ist dieser Vers, der war früher immer auf meinen Visitenkarten, das ist für mich die Essenz des Evangeliums. Es geht um eine reale, direkte, lebendige Beziehung und eine wachsende Beziehung zu Gott und zu Jesus. Darum geht's. Und das hat mich immer sehr, sehr bewegt. Ich habe ja, wie ihr alle wisst, am 10. September letzten Jahres hier über Abendmahl gesprochen. Und ihr könnt euch natürlich alle noch an meine Predigt erinnern, bis auf die wenigen, die keine Ahnung haben, wovon ich gerade rede. Und ich habe da Nicky Gamble erwähnt. Im Alpha-Kurs lernen wir ja sehr schön, der Nicky Gamble sagt, beim Abendmahl blicken wir in 4 Richtungen. Wir blicken zurück auf das Kreuz, wir blicken um uns herum auf die Gemeinde, wir blicken nach oben, mal um zu sehen, was der Himmel für jetzt und heute für uns noch hat, und wir blicken voller Hoffnung nach vorne in die Ewigkeit. Und darauf möchte ich mich jetzt einfach mal hier beziehen, der Blick in die Ewigkeit. Jesus definiert ewiges Leben mit ihn und Gott kennen. Und das ist eine Definition, die ist für uns sehr wichtig, weil wir benutzen das Wort Ewigkeit oft im Sinne von Zeit, also im chronologischen Sinne. Und wenn ich dich frage, wie lang ist die Ewigkeit, wirst du wahrscheinlich sagen, saulang. Weil wir denken chronologisch, aber Ewigkeit ist in der Bibel nicht zwingend ein Zeitbegriff. Ewigkeit ist auch nicht das, was irgendwann kommt, nachdem wir dann gestorben sind oder nachdem Jesus wiedergekommen ist. Ewigkeit hat natürlich damit zu tun, aber was für uns am interessantesten ist, ist ja, dass Ewigkeit eine Beziehungsfrage ist. Es geht um das Wort Gott kennen, Jesus kennen, ist im Griechischen Ginosko. Und dieses Wort hat eine ganz breite Bandbreite an Bedeutungen. Es kann bedeuten kennen, erkennen. Es kann also sagen, ich kenne jetzt Jakob. Das ist vor. Okay, gut. Sag mal, ich kenne Jakob mit dem unaussprechlichen Nachnamen. Ich weiß, wer er ist, ich weiß, wer seine Frau ist, ich weiß, er hat mindestens 25 kleine Kinder. Und dann fängst du dann schon an, wenn du mich jetzt fragst, ja, was, ich kenne so ein bisschen was von ihm, ja, und er wahrscheinlich ein bisschen von mir. Meine Frau Esther, mit der ich seit 15 Jahren verheiratet bin, kenne ich jetzt schon etwas besser. Amen. Das heißt, kennenlernen muss irgendwo beginnen. Und dann ist es ein bleibender Prozess, oder? Wir lernen uns ja in der Ehe teilweise nach 30 Jahren noch kennen, oder? Wer ist schon länger als 30 Jahre verheiratet? Halleluja, ne? Wir sind Helden, Amen. Und dieses Wort kennen, das ist ja so tief, dass es dieses Wort Ginosko wird auch für Geschlechtsverkehr verwandt in der Bibel. Denn in Matthäus 1,25 lesen wir, und Josef erkannte Maria nicht, bis Jesus geboren wurde. Das heißt, erkennen heißt hier was? Geschlechtsverkehr, Sex. Und das ist ja auf menschlicher Ebene die innigste und die tiefste Art des gegenseitigen Sich-Kennens und Erkennens und auch Liebens. Das heißt, dieses Wort Erkennen ist ganz, ganz, ganz tief und es spricht, und das ist etwas, das sollten wir uns mal Gedanken drüber machen, es spricht von einem Ist-Zustand, weil Jesus definiert hier, er sagt, das ewige Leben in der Elberfelder ist, Gott zu kennen und Jesus zu kennen. Und das ist meine Frage an dich und an mich. Kennst du Jesus? Das ist die Frage, die mich auf den Weg zum Glauben und zu meiner Bekehrung geführt hat, als mein alter Freund Elliot Tepper 1979 in Guatemala bei unserem ersten Treffen mich gefragt hat, kennst du Jesus? Und ich habe gesagt, keine Ahnung, kann sein, ich habe von dem gehört, aber kann man den überhaupt kennen? Und er hat mir dann von seinem Kennen Jesu erzählt. Was ich sehr interessant fand, ist Elliot Tepper, der hat einen Abschluss in Economy, Wirtschaft von der Harvard University gemacht, hat aber sein Leben damit verbracht, Jesus zu predigen. Da habe ich gesagt, mein lieber Mann, ich habe Abitur. Und der hat einen Abschluss in Harvard und rennt jetzt rum und predigt von Jesus. Da hat er meine Aufmerksamkeit, sagen wir mal so. Amen. Aber diese Frage war für mich eine vollkommene Nonsensfrage, als er sie mir gestellt hat, weil ich dachte, ja, Jesus kennen, das, was soll denn das sein? Weil in meinem Bild, ich habe das vielleicht mal erwähnt hier, in meinem Bild war Jesus tot, weil das Bild, was ich von Jesus hatte, war das. Am Kreuz, Kopf querhängend, tot. Und als der mich fragt, kennst du Jesus, war das für mich, wie soll ich einen Toten kennen? Weil, obwohl die katholische Kirche lehrt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, oder? Richtig? War mein Bild von Jesus das. Und das hat mich dann interessiert. Wie soll man denn Gott kennen? Das kannte ich jetzt in Bezug auf Christentum gar nicht. Das hat mich persönlich zum Glauben gebracht, dann Leute kennenzulernen, die Jesus kannten. Der eine mehr, der andere weniger. Also, Zeit, Ewigkeit, ewiges Leben ist ein Ist-Zustand und es wird von Jesus als das definiert. Wie ist denn die Qualität deiner Beziehung zu Gott und zu Jesus? Und diese Qualität bestimmt eben die Qualität dessen, was die Bibel Leben nennt. Alles andere ist Existieren. Amen. Das heißt, unser ganzes Leben sollte einen Bezug zu Jesus haben dürfen, weil die Bibel sagt, er ist das Leben. Er sagt von sich selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, er sagt nicht, ich bin ein Leben. Früher habe ich letzte Woche in Idar-Oberstein gepredigt. Er sagt, ich bin das Leben. Das heißt, er schließt alles andere aus. Entweder hast du das Leben und das hat dann mit Jesus zu tun, oder du hast eine Existenz, kann auch ganz nett sein, hat aber dann wieder nichts mit dem Ewigkeitsbegriff zu tun, weil das Leben, was Jesus uns gibt, das ist das, was in Ewigkeit bleibt. Das wird nicht aufhören. Existenz hört auf, spätestens wenn du was auch immer abgibst, den Löffel, den Turnschuh, also adios muchachos. Und dann ist es wichtig, dass man sagt, hab ich jetzt gelebt oder habe ich nur existiert? Amen. Einige überlegen noch. Habt ihr mal überlegt, dass Gegenwart ist, ich glaube, der Ingolf war irgendwann mal hier, vielleicht hat er das auch erzählt. Gegenwart ist eigentlich gar nicht messbar. Weil das letzte Wort, was ich gerade gesprochen habe, ist schon Vergangenheit. Richtig? Und das, was ich jetzt gleich sagen werde, das weiß man nicht. Also ihr wisst es nicht, ich vielleicht. Gegenwart ist, Ingolf hat an der Predigt mal gesagt, das ist im Griechischen das Wort Nu oder Atom. Das ist die kleinste, aber eigentlich gar nicht messbare Einheit. Du kannst Vergangenheit messen. Du kannst sagen, der Hans Klaus, der ist 66 Jahre, 6 Monate und ein paar Tage alt. Das kannst du messen. Und du kannst vielleicht in Zukunft sagen, ich werde die nächsten 20 Jahre will ich das machen, wobei das ja schon eher anmaßend ist. Aber was Gegenwart ist, das ist zeitlich gar nicht messbar. Oder? Aber das Leben kann nur in der Gegenwart, also im genau jetzt und hier, in diesem Moment, geändert, verändert, verbessert oder verschlechtert werden. Amen. Das heißt, wenn jemand eine wichtige Entscheidung auf die Zukunft vertagt, das ist gefährlich. Weil jetzt ist der Moment, das sagt die Bibel auch, jetzt ist die Zeit des Heils, oder? Und das heißt jetzt, nicht in 20 Minuten. Das heißt, deine Beziehung zu Gott, die findet entweder jetzt statt oder gar nicht. Amen. Ihr guckt so, als wäre das bedrohlich. Ich finde das cool. aber gut, wenn ich dich jetzt fragen würde, wie ist denn deine Beziehung zu Gott und Jesus? Jeder darf das selbst beantworten. Und wenn wir alle ehrlich sind, werden wir alle sagen, naja, könnte besser sein. Amen. Ja, seid ihr da bei mir? Also ich bin jetzt 45 Jahre unterwegs mit ihm. Und ich sage immer noch, es könnte besser sein. Und wenn ich jetzt sagen würde, ja, was könntest du denn tun, dass deine Beziehung zu Jesus besser wird, dann wird jeder so seine Idee haben, oder? Was kommt dir da als erstes in den Sinn? Natürlich meine Bücher lesen. Nee, Quatsch. Nee, Entschuldigung. Also als erstes, wenn du Jesus nie als deinen Herrn angenommen hast, dann solltest du das jetzt tun. Weil dieses Kennenlernen muss beginnen. Amen. Und dann kann sich diese Beziehung entwickeln über deine Entscheidungen, die du dann im Jetzt und Hier triffst. Aber was kannst du denn, wenn du Jesus schon kennengelernt hast, wenn du wiedergeboren bist, wie die Bibel das nennt, was kannst du denn tun, damit die Beziehung besser wird? Was sind so die Renner, die dem Christen sofort einfallen? Bibel lesen, richtig? Beten, zwischen den Mahlzeiten fasten, Gottesdienst besuchen und so weiter. Heute möchte ich mal über etwas sprechen, und zwar, was das Abendmahl mit diesem besseren Kennenlernen von Jesus zu tun haben kann. Denn im Abendmahl können wir etwas lernen, wenn wir genau hinsehen, was uns hilft, Jesus besser zu erkennen. Und es hat jetzt damit zu tun. Ach, Entschuldigung, ich muss hier drücken. Sorry. So. Ich möchte mal ein paar Lektionen von dem einen Brot. Also gemäß der Einsetzungsworte, wo auch immer, auf jeden Fall in Lukas steht, Jesus nahm das Brot und das war dann wie viele? Ein Brot. Amen. Und er sagt, und es wird gesagt, und er teilte es, sodass dieses eine Brot jetzt in wie vielen Mägen landet? 13 Mägen, 12 Apostel plus Jesus, weil das war ja das Passafest und da hat Jesus ja auch dran teilgenommen. Das heißt, wir haben jetzt 13 Stücke Brot. Jesus hat gesagt, das ist mein Leib, und er benutzt diesen Metapher, um zu sagen, dieses eine Brot stellt mich dar. Und ich traue mich jetzt immer mal zu sagen, okay, das ist die volle Offenbarung von dem, wer ich bin. Und dann verteilt er dieses eine Brot an seine Jünger und behält ein Stück für sich selbst. Das heißt, die gesamte Offenbarung von dem, wer Jesus wirklich ist, ist jetzt verteilt auf im ersten Abendmahl diese 13 Personen. Amen. Seid ihr da noch bei mir? Ja. Wer nicht einverstanden ist, müsst ihr euch bei der Gemeindeleitung beschweren. Die haben mich eingeladen. Das Abendmahl ist ein kleiner Hinweis auf ein Schöpfungsprinzip, was sich Ergänzung bzw. Ergänzungsbedürftigkeit nennt. In der Schöpfung gibt es nichts, was alleine dasteht. Noch nicht einmal Gott. Denn Gott präsentiert sich als wir, oder? Elohim ist schon Plural. Und dann sagt Gott, lasst uns den Menschen schaffen. Und als Gott den Menschen schafft, wie schafft er ihn? Als Einzelwesen? Nein, als zwei. Mann und Frau. Amen. Das heißt, auch der Mensch ist auf Ergänzung hin geschaffen. Und diese Ergänzung ist in keiner Weise was Negatives oder ein Zeichen von Schwäche. Amen. Du willst Kinder in die Welt setzen, dann brauchst du Männlein und Weiblein. Richtig. Wenn du in die Schöpfung siehst, da besteht doch alles in der Schöpfung, besteht doch als mehr als einem Teil. Du kannst sagen, ja, aber es gibt doch den Einzeller. Ja, studier mal den Einzeller, und dann wirst du staunen, wie viele Millionen von Teilen da drin sind. Oder? Das heißt, in der Schöpfung gibt es eins nicht. Das Individuum, was alleine für sich da rum existiert. Das gibt es gar nicht. Amen? Von daher ist im Abendmahl ist es eine Erinnerung, die uns zeigen möchte, auch ich bin ein Teil eines Ganzen und ich bin ja jetzt in Jesus Christus Teil wessen geworden? Ich bin Teil der Gemeinde geworden. Das heißt, es war nicht deine Entscheidung. Wenn du Jesus Christus als deinen Herrn angenommen hast, egal wie, egal wann, egal wo, hast du eins auch angenommen. Ich bin Teil seines Leibes, das ist die Gemeinde. Das war nicht deine Entscheidung. Du bist da drin, ob du willst oder nicht. Das Einzige, was du entscheiden kannst, ist, deinen Platz da drin zu finden. Aber raus geht's nicht. Amen. Du kannst nicht sagen, ich nehme Jesus Christus an und dann überlege ich mir noch, ob ich seine Gemeinde annehme. Nee, also in der Bibel geht das nicht. Einverstanden? Geht nicht. Es ist vollkommen undenkbar. Und wir müssen begreifen, dass Jesus mehr ist, als was du weißt über ihn und mehr ist, als was du mit ihm erfahren hast. Richtig? Und deswegen ist es so wichtig, beim Abendmahl darauf hinzuweisen, dass wir eben, wir sind Einzelteile, ja? Aber wenn ich das jetzt in den Kunstunterricht gebe und sage, man macht mal eine Bildbeschreibung davon, dann werden die armen Schüler denken, naja, hat irgend so ein Dollar mit Strichen und Quadraten gespielt, aber was in aller Welt soll das bedeuten? Die Bibel sagt, wir sind alle einzelne Teile und die Bibel sagt in 1. Korinther 12, dass jeder einzelne von uns Teil des Ganzen ist, richtig? Und der wahre Sinn unseres Lebens eigentlich nur da gefunden wird, wenn wir den Platz finden in dem Gesamten. Und was ist das Gesamte? Das ist die Gemeinde. Das sind genau dieselben Teile, nur ein bisschen zusammengeformt, richtig? Was ist denn dein Teil in der Gemeinde? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht, dass der wahre Wert deines Lebens, und ich hoffe, da werde ich niemanden mit verletzen jetzt, der wahre Wert eines Christen, sagen wir es mal so, der wird darin gefunden, wie sehr du dem Leib dienst. Und das hat jetzt nichts mit Können, mit Talenten, mit Fähigkeiten zu tun, das hat ganz einfach mit Einstellung zu tun. Die Bibel spricht davon, du kannst drei Berufungen haben innerhalb der Gemeinde. Du kannst leiten, du kannst mitarbeiten, du kannst Mitglied sein. Was die Bibel nicht kennt, ist Mitläufer, Mitesser und mir, Anbeter. Die gibt es zwar, aber das sind keine richtig guten Christen. Es gibt schwache Christen, Amen. Zwei Kapitel in der Bibel, Römer 14 und 15, sprechen von den schwachen Christen. Aber selbst schwache Christen sind Teil davon. Amen. Was es in der Gemeinde nicht geben darf, sind Mitläufer, Mitesser und Egoisten. Die schaden der Gemeinde, weil sie sich selbst dienen. Das ist weder von der Schöpfung noch in der Erlösung so vorgesehen. Halleluja. Ich muss mich mal selber ja ermutigen. Was jetzt das Abendmahl tut, ist Folgendes. Das Abendmahl erinnert dich oder könnte dich daran erinnern, ich bin ergänzungsbedürftig. Eine der Sachen, die ihr wunderschön macht als Gemeinde, sind diese Gemeinschaften. Wenn ihr zusammen Kaffee trinkt oder grauenhafte Dinge esst wie Pizza, aus meiner Sicht, den Glauben habe ich noch nicht, dass ich eine Pizza überleben würde. Aber worüber reden wir denn so in unserer Gemeinschaft? Reden wir, wie schlecht die Predigt war oder wie unrasiert oder ungekämmt der Prediger war? Reden wir darüber, schade, dass der Attentäter den Trump nicht umgebracht hat und nur am Ohr erwischt hat? Reden wir über das Wetter? Reden wir über grauenhafte Dinge wie die Grünen? Worüber reden wir als Christen in unserer christlichen Gemeinschaft? Denn wenn wir Jesus mehr kennenlernen wollen, dann müssen wir miteinander reden und voneinander hören. Amen. Du sagst ja, ich habe nichts zu erzählen. Ja, wunderbar, dann verbind dich mal mit jemandem, der was zu erzählen hat. Denn diese Gemeinschaft, die darf uns doch inspirieren, oder? Ich habe mal 3 Tage lang Vorträge von einem Mann gehört, 3 Tage lang, also 5 Stunden Vorträge von einem Mann gehört, von seinen Erfahrungen mit Engeln. Wir saßen alle da in der Bibelschule und gedacht, hä? Was ist so? Ich habe noch nie eine Erfahrung mit dem Engel gemacht. Ja? Du musst die Geschichten deiner Geschwister hören und dafür muss Zeit geschaffen werden, aber dafür musst du fragen, und du musst dich auch fragen lassen, was hast du denn mit Jesus erlebt? Hallo, seid ihr noch da? Und da lernst du den Teil, weißt du, dein Teil von Jesus ist vielleicht der links unten, aber weißt du denn, was der da rechts oben von Jesus erlebt hat? Meinst du, das kann dir helfen? Meinst du, das, was du mit Jesus erlebst, kann dem anderen helfen? Selbstverständlich. Weil wir haben nicht alle die gleiche Erfahrung mit Jesus, oder? Ja, das ist so. Das ist Gott gewollt. Aber Gott sagt im Abendmahl, jetzt bringt die Teile nochmal alle zusammen und hört mal voneinander. Und zwar bitte nicht nur die guten Geschichten, da wo du geheilt wurdest und wo Gott dich gerettet hat, sondern auch die schlechten Geschichten, wo du denkst, dass Gott, der hat sich aus meinem Leben verabschiedet. So fühlt es sich doch manchmal an, oder? Wir brauchen diese Geschichten voneinander. Wir müssen lernen, was hat denn der für ein Stück Brot von Jesus an Offenbarung erhalten oder die? Und dann muss ich bereit sein, mein Stück zu erzählen. Amen. Und dann kann sich unser Horizont weiten und unterm Strich, was passieren wird, wir werden wen besser kennenlernen? Jesus und auch Gott, den Vater, weil wir einfach Geschichten hören, die uns vielleicht anfangs fremd sind, aber dann merken wir, wie diese Geschichten uns in unserem Erkennen des Herrn weiterbringen. Und das, finde ich, ist einer der großen Werte des Abendmahls. Amen. Jetzt machen wir das mal kurz. Dreh dich mal rum zu deinem, der hinter dir sitzt, und stell mal eine Frage. Was war deine schönste Erfahrung mit Jesus? Mach das mal. Komm, seid mal flexibel wie deutsche Eichen. Hast du niemanden, der dir was erzählt? komm, erzähl mir deine Geschichte.
Ich habe ja Erfahrung, dass der Herr hat mich geheilt.
Ah, wunderbar. Von was?
Heil, Krankheit, alles.
Wo bist du her?
Von den Philippinen.
Von den Philippinen.
Viele Erfahrungen habe ich.
Ja, nur hablas alemán español. Español, sí?
Nee.
Gut, danke schön.
Gut, okay. Jetzt Folgendes. Vielleicht waren jetzt einige dabei, das war ein bisschen peinlich für dich, weil du sagst, ich habe gar nichts zu erzählen. Aber ich wollte dich ermutigen, wenn du Jesus suchst, dann wirst du irgendwann erzählen können. Amen. Und vielleicht hast du gerade gehört, dass dein Gegenüber was erlebt hat. Amen. Das ist doch ermutigend zu wissen, dass man Jesus in all diesen ganz unterschiedlichen Arten erleben kann. Amen. Und ich glaube, dass wenn wir das jetzt verstehen, dass dann Jesus kommt und sagt, okay, weil es gibt ja noch das Stück, was Jesus gegessen hat. Was könnte das denn sein? Jesus hat mal gesagt in Johannes 16, 12, ich kann euch noch nicht alles sagen, ihr könnt das noch nicht tragen. Richtig? Das heißt, Jesus hat seinen Jüngern, den Aposteln, nicht alles offenbart, was zu offenbaren war. Aber er hat weiter offenbart. Erst kam die Gemeinde, dann kam die Heilige Schrift und da kam immer mehr Offenbarung. Und wir wissen, dass Jesus auch bis heute weiter offenbart, jetzt nicht irgendwie eine neue Lehre. Aber zum Beispiel in der Apostelgeschichte haben Petrus, Hananias und Paulus ganz spezifische Anweisungen bekommen. Geh mal dahin, red mal mit dem oder heile den oder versteht ihr? Das heißt, Jesus wird das ergänzen, was er noch zu geben hat. Und ich glaube, er wird das im Besonderen tun, wenn wir einig sind. Wenn wir untereinander eine Einheit leben, wenn hier diese Gemeinde, Brücke, eine Einheit bildet, ihr müsst nicht eins sein mit dem Rest der Welt, aber in der Gemeinde sollten wir eins sein. Und ich denke, wo Einheit ist, da wird Jesus sein Stück Nummer 13 schicken. 13 ist jetzt eine blöde Nummer in Deutschland, ne? Aber ist mir egal. Man hätte auch eins sagen können, gut, aber ihr versteht, was ich meine. Ich denke, dass das Gemeinde wird die Offenbarung von Jesus empfangen, die sie braucht, um weiterzugehen, wenn der Herr sieht, da ist Einheit. Einverstanden? Einheit bedeutet übrigens nicht Einförmigkeit. Einheit per Definition bedeutet Einssein trotz der Unterschiedlichkeit. Einförmigkeit ist, wenn wir alle gleichgeschaltet sind. Das ist noch nie vorgesehen worden in der Schöpfung. Einheit bedeutet, ich akzeptiere Sachen, mit denen ich vielleicht sogar gar nicht so richtig einverstanden bin. Wie zum Beispiel, dass meine Frau Käse isst. Wir sind eins, aber nicht einförmig, weil sie hat diese Käseschwäche. Und ich lebe damit. Cool. Deswegen ist Einheit so wichtig. Ja, wir müssen Einheit verstehen, aber das ist ein anderes Thema. Da kann ich ja vielleicht ein andermal was drüber erzählen. Moment. Also, redet miteinander. Einverstanden? Erzählt euch eure schlimmsten und eure besten Erfahrungen mit Jesus. Alles. Ich habe gebetet und Gott hat nicht erhört. Schon mal vorgekommen? Ja, eigentlich dauernd, oder? Rede darüber. Das ist wichtig. Und so lernen wir Jesus kennen. Amen. Weil wenn du mit jemandem redest, der sagt, ich habe irgendwann mal gebetet, dass irgendjemand geheilt wird und der ist dann gestorben. Wenn du ein paar Jahre später mit diesen Leuten redest, dann werden sie dir sagen können, jetzt verstehe ich das. Damals nicht. Amen. Und wir können alle weiterkommen. Gut, dann werde ich nach dieser kurzen Einführung mal weitergehen. Auf wen oder was hast du Jesus reduziert? Ich kriege ja so manchmal Sachen mit und eine der Renner in der Christenheit ist im Moment Chosen, oder? Ja, da wird die Jesus da in Filmen dargestellt. Und ist das dein Bild von Jesus? Ist das dein Bild von Jesus, wie er jetzt ist? Dann ist es falsch. Der Jesus in den Evangelien ist nicht der Jesus in Kapitel 1 von Offenbarung. Amen? Ich meine, wir singen und beten manchmal leichtfertig, Herr, deine Gegenwart ist jetzt hier und alle stehen oder sitzen da oder gucken aufs Handy oder gehen aufs Klo. Wenn Jesus wirklich hier wäre, dann wären wir alle Gesicht nach unten am Boden. So wie Johannes in Offenbarung 1. Er hat sich rumgedreht, hat Jesus verherrlicht gesehen und versteht ihr, was ich meine? Das ist, wer Jesus jetzt ist. Der ist nicht mehr der Wanderprediger, der nur rumrennt und guckt, dass er Leuten hilft und sie heilt. Nein, er ist jetzt der König der Könige, der Herr der Herren, der in Ewigkeit herrschen wird und vor dem sich jedes Knie beugen wird und jede Zunge wird bekommen, dass er der Herr ist, oder? Jesus kann immer noch heilen, er kann das immer noch tun, aber er ist nicht mehr der, den wir in den Evangelien, so ist er nicht mehr. Er hat jetzt das erreicht, wozu er überhaupt in die Welt kam, oder? Amen. Jesus bittet nicht, bitte, 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 bekehrt euch. Jesus befiehlt es. Nimm ich an oder geh in die Hölle. Amen. Er kann das. Er ist das. Auf was hast du Jesus reduziert? Hast du von Jesus oder von Gott, dem Vater, die Idee, dass Gott der liebe Gott ist? Wie wir das unseren Kindern manchmal sagen. Den lieben Gott gibt es nicht. Es gibt einen Gott der Liebe. Amen. Und das ist ein Gott, der auch irgendwann straft und richtet. Ich möchte zum Schluss noch was über dieses Wort von Jesus sagen. Das ist mein Leib. Sagen wir im Abendmahl, oder? Es gibt zwei Beobachtungen bezüglich dieser Aussage Jesu, die ich für sehr wichtig halte. Einmal hat es hiermit zu tun. In Hebräer, mal sehen, ob ich das so schnell finde, in Hebräer 10, Vers 19 bis 20 lesen wir, da wir nun Brüder durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns bereitet hat als einen neuen lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist sein Fleisch, oder? Sein Leib, richtig? Das heißt, das ist das, von euch aus gesehen, rechts ist das Allerheiligste, links ist das Heiligtum. Und der Hohepriester durfte einmal durch diesen Vorhang, einmal im Jahr gehen, um da rechts die Sühnung für die Schuld des Volkes zu. Und jetzt sagt uns Hebräer Folgendes. Du und ich, wir können jetzt in dieses Allerheiligste treten. Und wodurch? Durch den Vorhang. Und dieser Vorhang symbolisiert wen oder was? Den Leib Christi, nicht das Blut. Das Blut hat dir deine Sünden vergeben. Das Blut hat dir deine Schuld weggenommen. Du stehst jetzt vor Gott so, als hättest du nie gesündigt, wenn du Jesus annimmst. Der Leib Christi bringt dich in die Gegenwart Gottes. Und deswegen ist der Leib Christi, der kann zwei Bedeutungen haben in 1. Korinther 11. Einmal ist es eben der Körper, der am Kreuz getötet wurde, richtig? Aber der Leib Christi kann auch was bedeuten. Uns. Amen. Das heißt, hineingehen in das Allerheiligste, in die wirkliche manifeste Gegenwart Gottes hat mehr mit dem Leib Christi zu tun als mit dem Blut Christi. Natürlich ist das Blut auch notwendig, also nicht missverstehen jetzt. Und hast du dieses Bewusstsein, dass du Teil dieses Leibes bist? Und es geht noch weiter, aber das führt vielleicht einfach für uns alle zu weit. Das ist nicht so ganz greifbar. Jesus sagt so mysteriöse Dinge, wie zum Beispiel in Johannes 14, 20, an jedem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Und das ist jetzt die Frage, du willst vielleicht Gottes Gegenwart mehr erleben. Die Frage ist aber, ist Jesus wirklich dein Leben? Bist du in ihm? Ist er in dir? In so einer Vereinigung, dass es da nicht mehr zwei gibt, ihr seid praktisch eins. Dann ist diese Art Erfahren von Gottes Gegenwart möglich. Aber wenn Jesus nur so ein Teil deines Lebens ist, ein Teil deiner Gedankenwelt, ein Teil deiner Woche und deiner Planung, dann wird das eben vielleicht nicht stattfinden. Wie sehr bist du mit Jesus vereint und Jesus mit dir? Das kannst letztendlich nur du wissen. Amen. Zum Schluss noch ein Satz zu diesem Aspekt. Jesus nennt sich in Johannes 6, ich bin das Brot des Lebens. Es ist etwas interessant, wo wurde Jesus geboren? In Bethlehem. Und Bethlehem bedeutet das Haus des Brotes. Beth, Haus, Lechem, Brot. Das ist kein Zufall. In der hebräischen Sprache hat jeder Buchstabe einen numerischen Wert. Bethlehem, das ist hebräisch, ich kann kein Hebräisch, aber ich habe das mal recherchiert. Bethlehem kommt jetzt von den Nummern her auf 490. Es gibt ein Wort im Hebräischen, das heißt Tamim, das bedeutet vollkommen, perfekt. Schon mal gehört so Matthäus 5, 48, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Schon mal gelesen? Dieses Wort hat welchen Wert? Auch 490. Und das ist ja, in der Bibel gibt es ja keine Zufälle, oder? Weil wenn wir jetzt das lesen, was lesen wir da? Da trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis 7-mal. Jesus spricht zu ihm, ich sage dir nicht bis 7-mal, sondern 490-mal. Zufall? Nein. Den gibt es nicht. Abendmahl hat ja doch mit Vergebung viel zu tun. Und Abendmahl sollte nur gefeiert werden, das ist, weil es sonst gefährlich werden kann, wenn Gott uns vergeben hat und wenn wir wem vergeben haben. Hast du, hab ich allen vergeben, die mir oder uns wehgetan haben. Das nennt die Bibel Perfektion. Das nennt die Bibel Brot des Lebens. Und das ist das, wozu wir im Evangelium berufen sind. Dass das nicht einfach ist, wissen wir. Amen. Aber Leute, wir kommen nicht dran vorbei. Amen. Ich meine, die wenigsten haben ein Problem damit anzunehmen, Jesus hat uns vergeben. Amen. Gott hat uns vergeben. Aber was sagt denn die Schrift zu uns? Wenn Gott uns vergeben hat, dann sollten wir doch das nachmachen, oder? Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander wie? So wie Gott in Christus euch vergeben hat. Amen. Und in diesem Sinne möchten wir jetzt das Abendmahl feiern. Einverstanden?